aber dann fuhr plötzlich ein Auto in die Menschenmenge. Und dieser Vorfall, der beschäftigt uns auch heute Morgen noch. Die erste Meldung in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Im nordenglischen Liverpool ist am Rande der Meisterfeier vom FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden nach Angaben der Behörden schwer verletzt. Insgesamt 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Weitere suchten selbst ein Krankenhaus auf. Die Ermittler nahmen einen 53-jährigen Briten aus der Gegend von Liverpool fest. Nach weiteren möglichen Beteiligten werde nicht gesucht. Man gehe derzeit nicht von einem Terrorakt aus, hieß es. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Putin eine friedliche Lösung anstrebe. Zelensky kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Im abgeriegelten Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Erst vor wenigen Tagen hatte Israel eine fast 3-monatige Blockade von Hilfslieferungen gelockert. Im Berliner Olympiastadion wird heute das Konzept für mögliche Olympische Spiele in Berlin vorgestellt. Berlin bewirbt sich gemeinsam mit den Bundesländern Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. An Christine Schenten, RBB 24, Landespolitik.
Berlin Plus heißt das Konzept, mit dem sich Berlin gemeinsam mit den 4 anderen Bundesländern bewerben will. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saro stattfinden. Die Segelwettbewerbe in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Im Zuge der Bewerbung gibt es bereits Kritik. Die Berliner Grünen etwa lehnen die Spiele ab. Es fehle ein seriöses Finanzierungskonzept. Für welches Jahr die Berlin Plus Bewerbung gilt, ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten sind 2040 oder 44.
In Berlin werden durchschnittlich pro Tag etwa 50 Verkehrsverstöße mit Fahrzeugen von Diplomaten begangen. Das schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Zahlen der Polizei. Demnach ist 2024 die Gesamtzahl dieser Verstöße auf fast 18.300 gestiegen. Das seien 10% mehr als im Vorjahr. Die meisten Strafzettel gab es für Fahrer der Botschaft Saudi-Arabiens, gefolgt von den USA. Meistens waren die Autos falsch geparkt oder die Fahrer zu schnell unterwegs. Diplomaten können dafür nicht belangt werden. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann am Abend das Relegationsrückspiel in Elversberg mit 2:1. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig haben die deutschen Turnerinnen überraschend Silber gewonnen. Das Team um Jungstar Helen Kefridge kam hinter Titelverteidiger Italien auf Platz 2. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 8 und in Tempelhof 10 Grad, in Luckenwalde 6 und in Angermünde 9 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dertanat im Studio, ich grüße Sie. Die Stimmung war ausgelassen gestern Abend in Liverpool im Nordwesten Englands. Gefeiert wurde der Meistertitel des FC Liverpool. Viele, viele Fußballfans waren da in der Innenstadt unterwegs, als die Stimmung dann jäh umgeschlagen ist, weil ein Auto in die Menschenmenge hineinfuhr. Im Bericht unserer Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger hören wir als erstes einen Mann, der das aus nächster Nähe mit angesehen hat.
Liverpool-Fan Dan Ogunshakin hatte mit Hunderttausenden anderen die Siegesparade seiner Mannschaft verfolgt, als er in einer kleinen Straße am Rande der Route plötzlich Augenzeuge wurde. Die Menschen schleuderten wie Bowlingkegel durch die Gegend und die Atmosphäre schlug um, von einem fröhlichen Fest in die Hölle auf Erden. Weinende Menschen, Schreie und Verzweiflung. Rettungskräfte berichteten, bei ihrer Ankunft seien 4 Menschen unter dem Auto eingeklemmt gewesen. Es ist ein Wunder, dass die Polizei einige Stunden später keine Todesopfer zu vermelden hatte. Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt, darunter 4 Kinder. Jenny Sims, stellvertretende Polizeipräsidentin von Liverpool, erklärte, man gehe bei der Fahrt in die Menge von einem isolierten Fall aus.
We believe this to be an isolated incident.
Wir suchen keine weiteren Beteiligten und behandeln den Fall nicht als Terrorismus.
Not being treated as terrorism.
Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei bisher keine Angaben. Schon kurz nach dem Vorfall war mitgeteilt worden, dass ein 53-jähriger weißer Brite festgenommen worden sei, der Fahrer sein soll.
Three-year-old white British man from the Liverpool area was arrested. We believe him to be the driver of the vehicle.
Dass die Polizei so schnell nach dem Vorfall schon Einzelheiten zum verhafteten Fahrer öffentlich gemacht habe, sei beispiellos, erklärte der frühere Superintendent der Met Police Dal Babu gegenüber der BBC.
It is unprecedented for the police so quickly to come out.
Ich nehme an, sie wollten damit Spekulationen im Netz von Seiten der Rechten im Keim ersticken, dass es ein islamistischer Anschlag gewesen sein könnte.
This is a Islamist attack. It's something they wanted to deal with very, very quickly.
Im vergangenen Jahr hatten solche Spekulationen nach der Ermordung von 3 kleinen Mädchen in einer Tanzschule zu tagelangen Ausschreitungen in mehreren Städten geführt. BBC-Reporter Daniel Sandford fasste zusammen, wie sich aus seiner Sicht die Fahrt entwickelt habe, nachdem er zahlreiche Videos, die im Netz kursieren, angeguckt hatte.
What this doesn't look like is somebody who's driven immediately at high speed.
Es sieht nicht so aus, als ob das Auto direkt in die Menge rast, sondern eher erst langsam und tastend fährt. Dann passiert etwas, es entsteht eine aggressive Stimmung und plötzlich drückt der Fahrer aufs Gas, rast durch die Menge und man sieht, wie Menschen vom Fahrzeug abprallen.
Seeing people bouncing off the car.
Die Polizei bittet derweil darum, keine Videos mit verstörenden Bildern mehr ins Netz zu stellen, sondern auf der Webseite der Polizei hochzuladen. Man ermittle weiter intensiv, wie es zu der Tat gekommen sei. Geprüft wird auch, ob die Straßensperrungen alle ordnungsgemäß waren oder wie der Fahrer überhaupt in die Menge gelangen konnte.
Es gibt also noch viele offene Fragen nach dem fatalen Ausgang der Meisterfeier des FC Liverpool gestern Abend. Unsere Korrespondentin in Großbritannien, Gabi Biesinger, hat zusammengefasst, was bisher da bekannt ist. 6:08 die Zeit jetzt. Die Notfalltaste auf den Infosäulen in den Bahnhöfen der Berliner U-Bahn, die muss man im besten Fall nie benutzen, aber wenn doch, dann sollte sie auch funktionieren. Mobile Teams der BVG informieren bis zum Freitag Fahrgäste auf den U-Bahn-Linien darüber, wie man die Säulen nutzt und will die Menschen auch ermuntern, sie mehr zu nutzen. Denn oft scheuen sich Passagiere davon, Gebrauch zu machen. Das beobachtete auch unser Reporter Paul Vorreiter, der bei einem mobilen Team am Bahnhof Gleisdreieck dabei war.
Am Bahnhof Gleisdreieck, wo viele Fahrgäste schnell von der U12 zur U2 und umgekehrt umsteigen wollen, hat BVG-Projektkoordinatorin Danait Josef meist nur wenig Zeit, die Passagiere auf eine wichtige Vorrichtung hinzuweisen.
Wenn Sie zum Beispiel den SOS-Knopf drücken, dann haben wir ja hier auch Videoüberwachung und dann wird die Video-Live-Ausschaltung kommt dann bei unseren Kollegen auf die Monitore groß an. Die können Sie sehen, Sie können Sie hören, mit Ihnen sprechen und dann überlegen, was für Maßnahmen getroffen werden sollen.
Bis Freitag informieren mobile Teams der BVG die Fahrgäste auf mehreren U-Bahn-Linien darüber, wie die Info- und Notfallsäulen funktionieren, heute auf der U5. Mindestens zwei von ihnen gibt es pro Bahnsteig. Doch nicht allen fallen sie sofort ins Auge.
Ich bin mir nicht sicher, ob es hier zum Beispiel hier eine Beschilderung gibt, wo das wäre, wenn ich jetzt mitten irgendwie am Bankplatz stehen würde, dass ich jetzt wüsste, in welche Richtung ich gehen müsste. Wenn es jetzt einen Notfall gäbe, wüsste ich, glaube ich, jetzt auf die Schnelle nicht, wo ich den finden würde hier.
Sagt Rebecca aus Friedrichshain. Mario aus Prenzlauer Berg hat die Infosäule schon mal benutzt.
Das ist aber ganz lange her, also als sie eingeführt wurden, da war es ganz neu. Und ich glaube, da gab es auch eine Fahrplansituation oder so, wo ich das Info brauchte. Da war ich ein bisschen verwirrt, welchen Knopf zuerst zu drücken, obwohl es eindeutig ist, aber es war halt neu und seitdem sehe ich da selten Leute dran.
Dass Passagiere zögern, die Säule zu nutzen, beobachtet auch Franziska Brauer, die die BVG-Infokampagne leitet. Manche Fahrgäste wissen nicht, welchen der drei Knöpfe, rot, gelb oder blau, sie drücken sollen.
Vielleicht ist mir nur mein Handy ins Gleis gefallen. Das wäre auch so ein Beispiel. Das ist kein absolut dringender Notfall, aber mir wäre wichtig, dass mir geholfen wird. Da kann ich mich an das gelbe I wenden.
Wenn es aber zum Notfall kommt, dann hört sich das in der BVG-Sicherheitsleitstelle so an.
Engelklepp zwischen Zug und Bahnsteigkante? Ja, alles klar. Schönen Dank für die Meldung. Wir kümmern uns um alles weitere, ja?
Täglich kommen im Durchschnitt rund 800 Anrufe an. Die meisten stellen sich glücklicherweise nicht als Notfälle heraus. Oft wird einfach nur die falsche Taste gedrückt oder die Fahrgäste wollen bloß eine Auskunft. Manchmal löst auch die Feuerlöschbox einen Notruf aus. In der Sicherheitsleitstelle sitzen pro Schicht bis zu 7 Personen, vor ihnen etwa ein Dutzend Monitore. Sie versuchen, die Bedrohungslage einzuschätzen und dann Entscheidungen zu treffen, ob es ein Fall für eigene Teams, die Feuerwehr oder die Polizei ist. Manchmal reicht aber auch eine klare Durchsage. Zum Beispiel, wenn Fahrgäste eine bedrohliche Gruppe auf dem Bahnsteig melden. Ingo Tederan, BVG-Bereichsleiter Sicherheit.
Wir würden uns die Gruppe mehr oder weniger angucken über Kamera, würden erfragen, was als bedrohlich empfunden wurde und würden dann die Lage entweder beurteilen, indem wir über Kamera sagen, ja okay, sind das ein paar Jugendliche, die sich da vielleicht nicht anzubenehmen, wie man es machen sollte, aber wie wir vielleicht alle gemacht haben, als wir jung waren. Ansonsten würden wir eine Streife hinschicken oder aber über Lautsprecheranlage die Gruppe ansprechen und sagen, die sollen sich benehmen.
Also auch eine klare Durchsage kann es mal geben, wenn man bei der BVG die Notfallsäule betätigt, berichtete unser Reporter Paul Vorreiter. Trotz vereinzelter Regenfälle in den letzten Tagen, das Frühjahr war viel zu trocken. Ausgedörrte Böden sind daher kaum in der Lage, die Niederschläge zu halten. Sollten wir mit der wertvollen Ressource Wasser jetzt noch sparsamer umgehen? Darum ging es gestern Abend im ARD-Radio-Talk Mitreden, Deutschland diskutiert. Beteiligt an der Sendung neben Studiogästen auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer. Und unser Reporter Markus Streim fasst die Sendung zusammen.
So einig sind sich die Hörer selten. An der außergewöhnlichen Trockenheit gab es gestern nicht einen Zweifler.
Das trockenste Frühjahr, seit ich denken kann.
So eine Trockenheit habe ich noch nicht erlebt.
Furchtbar, es trocknet alles aus. Das ist für mich Klimawandel, definitiv.
Wie es gerade in ihrem Garten in Bremen aussieht, beschreibt Anruferin Caro Steffens.
Ich habe 2 große Gemüsegärten. Und die Saat, die braucht so lange zum Aufgehen wie nie zuvor. Es hat keine 10 Liter Niederschlag gegeben hier in der Gegend im ganzen März. Das Aprilwetter fiel total aus und jetzt auch im Mai ist es viel zu trocken.
Eine große Herausforderung, vor allem für die Landwirtschaft. Die wird sich neu aufstellen, erwartet Studiogast Bernd Kirschbaum vom Umweltbundesamt.
Das fängt an bei der Bodenbearbeitung. Das gemulcht wird nicht mehr tief gepflügt. Dann in der Auswahl der Sorten. Es gibt in Brandenburg schon Landwirte, die Kichererbsen anbauen.
Die seltenen Niederschläge muss der Boden aufnehmen können. Doch das ist nicht überall in der Bevölkerung angekommen. Anruferin Frau Wagner aus Kaufbeuren berichtet von ihren arglosen Nachbarn.
Die haben 2 wunderbare Gärten gehabt im Doppelhaus, alles raus, Steine gelegt und die Auto hingeparkt.
Doch mit egoistischen Alleingängen werden wir nicht weiterkommen, meint Karl-Heinz Zahn aus Leipzig.
Wir haben Rücksicht zu nehmen darauf, dass andere auch Wasser brauchen. Wir können zum Beispiel in Grünheide kein großes Autowerk bauen und dann das Wasser abgraben in der Bevölkerung, dass wir abwägen, was ist wichtiger.
Noch aber dürfen sogar Swimmingpools befüllt werden. Sollte man das beschränken? Studiogast Christine Wilken vom Deutschen Städtetag hofft, dass auch softe Vorgaben wirken.
Wir haben ja auch Systeme mit Wasserampeln zum Beispiel. Also wo klar ist, wir steuern auf eine trockene Phase zu und alle miteinander gucken schon so ein bisschen drauf.
Man könnte auch entsalztes Meerwasser ins Land pumpen, schlagen andere Hörer vor. Bernd Kirschbaum vom Umweltbundesamt hält das für technisch möglich, aber
der Energiebedarf ist sehr hoch für die Meerwasserentsalzung und wenn man das dann auch noch transportieren muss, dann hat man auch noch einen hohen Energieaufwand für die Pumpen.
Dann doch lieber mehr Bäume pflanzen, empfiehlt Meteorologe Brögemann aus Berlin und verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
Dass Bäume tatsächlich Stoffe aus ihren Blättern abgeben,
die zur Wolkenbildung führen und wenn Wolken da sind, sogar zum Abregnen dieser Wolken führen.
Also wieder mehr an der Natur orientieren, darüber war man sich gestern einig. Und mit dem wertvollen Wasser sollte man besser haushalten als bisher.
Soweit diese Auszüge aus Mitreden. Deutschland diskutiert gestern zum Thema Trockenheit. Müssen wir Wasser sparen? Sie können diese Sendung auch nachhören in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, das war ein echtes Drama im Relegationsrückspiel in Elversberg. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielt der FC Heidenheim den alles entscheidenden 2:1 Siegtreffer zum Klassenerhalt. Heidenheim bleibt in der Bundesliga. Die SV Elversberg verpasst den möglichen Aufstieg. Thomas Wollscheid.
Alle. Wirklich alle hatten mit einer Verlängerung gerechnet, in dieser fünften Minute der Nachspielzeit. Aber genau da war es der Geniestreich von Paul Wanner, der dafür sorgte, dass Heidenheims Leo Scienza plötzlich freie Bahn zum Elversberger Tor hatte und den 2:1 Siegtreffer erzielte. Scienza, schon im Hinspiel brachte er nach dem 0:2 Rückstand die Wende, war der Matchwinner für die Heidenheimer mit 2 Vorlagen und er wusste, bei wem er sich diesmal zu bedanken hatte.
Der Pass von Paul Werner, ich wollte gerne ein bisschen mehr mit ihm gespielt hat, weil wir beide verstehen uns sehr gut, beide sehr gut fußballerisch und mit Idee. Er konnte mich einen super Pass geben, nicht so viel zu Gedanken zu machen, aber so Intuition, einfach so der Tor gemacht und der Rest ist Geschichte jetzt.
Nach der Heidenheimer Führung durch Matthias Honsack nach 8 Minuten war es aber die SV Elversberg, die immer stärker wurde, den Ausgleich durch Kapitän Robin Fellhauer erzielte und die zweite Halbzeit dominierte. Sie erzielten auch einen Treffer, der aber wegen Abseits nach 4 Minuten Debattieren nicht zählte. Und Heidenheims Torwart Kevin Müller stand immer mehr im Blickpunkt.
Achterbahn der Gefühle ist schwer zu beschreiben, wenn du halt gerade so später noch das entscheidende Tor machst. Beschreibt so ein bisschen unsere Saison. Ne? Lange haben wir natürlich auch Glück mit dem Abseitstor halt, ne? Wo du halt dann auch immer ein bisschen, ne, auch immer hoffst natürlich. Jetzt einfach nur eine Erleichterung halt und ja, gefühlt bin ich 10 Jahre älter geworden.
Das Aberkennen dieses Treffers für Elversbergs Torjäger Fisnik Aslani vielleicht der Knackpunkt in der Begegnung.
Ich glaube, es ist viel Pech dabei. Wenn es 2:1 zählt, dann glaube ich, bringen wir dich hier über die Bühne. Ein paar Zentimeter Entscheidendes. Es ist einfach brutal. Brutal. Und deswegen tut es so sehr weh.
Obwohl die Elversberger Fans ihre Mannschaft trotz Niederlage mit Gesängen aufrichteten, der Jubel war natürlich komplett auf der Heidenheimer Seite. Und es waren schon einige Felsbrocken, die ihrem Trainer Frank Schmidt vom Herzen gefallen waren.
Diese Relegation war das i-Tüpfelchen, was Anstrengung, was Intensität betrifft. Am Ende sind wir der glückliche Sieger. Ich freue mich für den Verein, für die Fans. Ich freue mich für meine Frau, dass sie endlich wieder einen Ehemann hat, der gute Laune hat. Weil sie hat es nicht einfach mit mir zuletzt gehabt. Aber am Ende bin ich sehr stolz auf den Verein, auf die Fans, auf die Mannschaft, auf alle, die es gut mit uns halten.
Eines lag dem erfahrenen Frank Schmidt aber absolut am Herzen. Das Lob für die SV Elversberg und ihren Trainer.
Riesen Respekt an Horst Steffen. Ich habe es ja schon vor der Relegation gesagt und an diese Mannschaft. Die spielen einen geilen Fußball. Wir haben so eine Situation auch schon mal erlebt in der Relegation gegen Bremen. Mit 2 Unentschieden nicht aufgestiegen. Ich kann nur eins sagen, zusammenbleiben, so weitermachen, an sich glauben. Dann kommt der nächste Schritt.
Heidenheim jubelt und plant für die erste Liga. Elversberg muss erstmal Tränen trocknen.
Thomas Wollscheid berichtete. Das Wetter für Berlin und Brandenburg locker bewölkt. Der Start des Tages, aber dann kommen mehr Wolken und ganz vereinzelt auch ein bisschen Regen bei 18 bis 22 Grad. Jetzt im Moment haben wir zwischen 6 und 11 Grad in Berlin. In Frankfurt-Oder sind es 6 und in Brandenburg an der Havel 11 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Berner Schoninger.
Auf den Brandenburger Autobahnen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Vorsicht aber auf der Bundesstraße 103 Pritzwalk-Küritz zwischen Schönebeck und Gantikow sind entlaufene Pferde unterwegs auf der B103. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts. Und Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Zur S-Bahn aktuell wegen einer Störung an einem Bahnübergang in Mahlsdorf gibt es bei der S5 Verspätungen und Ausfälle. Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Mahlsdorf und Westkreuz angeboten werden. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 nach 6 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dörte Naht ist hier. Guten Morgen, ich grüße Sie. Am Sonntag war der letzte Spieltag in der englischen Premier League. Den Meistertitel errang der FC Liverpool und das wurde gestern in der Stadt ausgiebig gefeiert. Heute Morgen ist das bei uns nun Thema, weil es dabei auch viele Verletzte gab. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In Liverpool ist am Abend ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, bei der tausende Fußballfans die Meisterschaft des FC Liverpool gefeiert haben. Laut Behörden mussten 27 Verletzte ins Krankenhaus. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Verletzte wurden vor Ort behandelt. Ein 53-jähriger Brite, der aus der Region stammt, wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Ermittler halten einen Terroranschlag aber für sehr unwahrscheinlich. 6.21 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring. A10. Zwischen Kreuz Zehlendorf und Kleinmachnow befinden sich Leute auf der Standspur. In der SPD gibt es Kritik an der Ankündigung von Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kreml-Chef Putin eine friedliche Lösung anstrebe. Zelensky kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Im abgeriegelten Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Erst vor wenigen Tagen hatte Israel eine fast 3-monatige Blockade von Hilfslieferungen gelockert. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Bei der Vorstellung der Pläne im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 40 und 44. Die Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll bis Herbst 2026 getroffen werden. Die letzten Olympischen Spiele in Deutschland fanden 1972 in München statt. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, wird nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Am Vormittag ist ein Festakt im neuen Museum in Berlin geplant. Zugleich wird die neue Präsidentin Marion Ackermann ins Amt eingeführt. Peter Klinke, RBB 24.
Bei der Veranstaltung werden neben anderen der regierende Bürgermeister Wegner und Kulturstaatsminister Weimer sprechen. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen. Lehen zu Berlin. Partzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 7 und in Tempelhof 11 Grad, in Luckenwalde 6 und in Angermünde 9 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörtenat im Studio. Ich grüße Sie. Heute soll es Konkreteres geben zur Idee, die Olympischen Spiele nach Berlin zu holen. Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, hat die Länderchefs und den Sportminister von Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eingeladen. Und gemeinsam wollen sie dann heute präsentieren, wie sie sich das vorstellen. Berlin Plus, so soll die Olympia-Bewerbung ja heißen. Sabine Müller ist unsere landespolitische Korrespondentin für Berlin. Guten Morgen, Sabine.
Hallo, guten Morgen.
Was ist denn bekannt bislang von dem Konzept?
Na, Berlin soll die Hauptrolle spielen. Also hier soll zum Beispiel auch das zentrale olympische Dorf für die Athletinnen und Athleten entstehen. Aber die Partnerbundesländer sind natürlich zentral wichtig, damit die Bewerbung überhaupt funktioniert, weil Berlin kann eben nicht alle Wettbewerbe ausrichten. Also für Segeln oder Surfen zum Beispiel, da braucht es offenes Meer. Da Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde, Kiel, Schleswig-Holstein, Rostock und Leipzig haben auch große Stadien, die sie anbieten können. Brandenburg an der Havel, eine Regattastrecke. Und dann wird vielleicht sogar noch NRW mit ins Boot geholt, sagt jedenfalls die Sportsenatorin Iris Spranger mit Blick auf die Reitwettbewerbe. Das sind mal die ersten Überlegungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns das politische Staraufgebot im Olympiastadion heute noch verrät. Und vor allem bin ich gespannt auf die Frage, wie wird uns das Ganze präsentiert? Ich habe mit Abgeordneten gesprochen, die erwarten nicht viel mehr als ein bisschen so eine läppische PowerPoint-Präsentation. Oder gibt es doch noch irgendwas mit Wow-Faktor?
Also Feuerwerk oder sowas oder wie?
Ja, mal gucken, oder ob das Olympiastadion nur die Fototapete ist und man sagt, das reicht schon, um dass alle sagen, wow.
Gestern hat mir Werner Graf im Interview, den Grünen-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, sehr kritisch, was eine Olympiabewerbung angeht. Wie ist denn da das Bild in der Opposition? Wie wird da geguckt auf die Pläne?
Grüne und Linke sind sich wie bei ganz vielen anderen Themen einig, die lehnen diese Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele ab. Also der linken Fraktionschef Tobias Schulz hat mir gesagt, er glaubt überhaupt nicht an diese großen Versprechen, dass eine Bewerbung Berlin jetzt einen Wirtschaftsboost bringt oder auch Dollar-Rendite für die Menschen in der Stadt. Der hat gesagt, für ihn hat die Vergangenheit gezeigt, dass das nicht so funktioniert. Profitieren würden dann Private, aber eben nicht die öffentliche Hand. Die AfD sieht das ein bisschen anders. Fraktionschefin Brinker hat zwar auch gewisse Bedenken angesichts der Haushaltslage von Berlin, aber die steht einer Bewerbung grundsätzlich positiv gegenüber, sagt aber, das müsse auf jeden Fall auf viele Schultern verteilt werden und gut gemanagt sein. Also Verweis auf die Fehler der Vergangenheit. Die Älteren unter uns erinnern sich ja noch an die wirklich sehr desaströse Berlin 2000-Kampagne. Also so nicht.
Die Haushaltslage ist das Stichwort. Berlin muss sparen. Wie also soll eine Bewerbung finanziert werden? Was ist da bekannt?
So richtig konkret ist noch nichts. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da heute noch nicht so arg viel kommt, weil das ist ja nur der erste Schritt in diesem Bewerbungsprozess. Da müssen noch nicht alle Details ausgefeilt sein. Aber klar, hinter den Kulissen wird natürlich längst gerechnet. Vor ein paar Jahren hatte die Finanzverwaltung mal eine Kostenschätzung von 16 Milliarden Euro genannt. Dennis Buchner, der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, geht aber davon aus, dass es längst nicht so teuer wird, denn das IOC verlange ja auch weniger Gigantismus als früher und Berlin müsse das ja auch nicht alleine zahlen. Also Buchner geht von so 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus, die Berlin selbst stemmen müsste, aber über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Er zumindest findet, das sei machbar.
Jetzt sind ja nicht nur die Schulen marode in Berlin, sondern auch viele Sportstätten, allein 55 Hallen, gesperrt wegen Baufälligkeit. Das klingt jetzt nicht unbedingt danach, als wäre Berlin fit für Olympia. Wie sind denn da die Einschätzungen, was alles gebaut und saniert werden soll und muss?
Die Sportsenatorin Iris Spranger ist da sehr optimistisch. Sie sagt, es müsse gar nicht viel neu gebaut werden. Sie verweist darauf, dass wir das Olympiastadion haben, die Max-Schmeling-Halle. Aber klar, da stünden schon auch Sanierungen an. Und was die vielen anderen, also nicht ganz so großen Sportstätten angeht, von denen tatsächlich viele marode sind, da setzen die Befürworter darauf, dass die Olympischen Spiele denen zugutekommen würden, verweisen darauf, da sind so viele Nationen, die dann ja auch Trainingsplätze brauchen und so weiter. Also die erhoffen sich wirklich ein großes Sportstätten-Sanierungsprogramm.
Die Sportsenatorin Iris Spranger ist auch kein großer Fan von einem Referendum. Daran sind ja auch schon viele Bewerbungen gescheitert. Kann es denn ohne gehen?
Da höre ich aus der Landespolitik sehr unterschiedliche Meinungen. Die Opposition sagt, es ist ein absolutes Muss, die Bevölkerung zu fragen. Auch CDU-Chef, CDU-Fraktionschef Stettner hat zu mir gesagt, die Menschen nur informieren, allein reicht ihm nicht. Andere glauben, wenn man Information gut macht, ist es ausreichend. Vielleicht glauben zumindest Grüne und Linke, hat die Politik auch einfach Angst davor, dass die Bevölkerung Nein sagt. In den letzten Umfragen gab es eine recht klare Mehrheit dagegen. Was in Berlin anders ist als in München, wo ja so eine Befragung der Bürger schon fest eingeplant ist. Berlin kennt nicht das Instrument einer Volksbefragung von oben, also keine von der Politik initiiertes Referendum. Das müsste schon jemand anders machen, aber ich glaube, das würde sich machen lassen. Das Bündnis Nolympia hat schon angekündigt, sie wollen Volksbegehren machen.
Ja, und dann noch die Frage, wann eigentlich? Ist 2036, 100 Jahre nach den Spielen der Nationalsozialisten, da noch ernsthaft im Gespräch?
Es gibt schon Politiker, die 2036 für genau den richtigen Termin halten. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sagt, also er würde 100 Jahre, nachdem die Nazis die Spiele so instrumentalisiert haben, sehr gerne zeigen, was für ein demokratisches, vielfältiges, tolerantes Land Deutschland ist. Viele andere sagen, also gerade in Berlin könnten 100 Jahre danach keine Spiele stattfinden. Wieder andere sagen, die Debatte ist doch eigentlich unnötig, weil für 2036 ja seien sowieso schon längst andere Länder Favoriten, Indien, Indonesien oder ein afrikanisches Land.
Sabine Müller sagt das, unsere landespolitische Korrespondentin für Berlin. Und wir reden da gleich auch nochmal ausführlich mit einem brennenden Befürworter der Olympischen Spiele drüber, mit Kavi Niromant nämlich, dem Manager der BR Volleys. Um 19:30 sind wir verabredet. Beim Deutschen Ärztetag, der heute in Leipzig beginnt, da richtet sich der Blick auf ein zentrales gesundheitspolitisches Vorhaben der neuen Bundesregierung, das sogenannte Primärarztsystem nämlich. Das sieht vor, dass Patientinnen und Patienten künftig verbindlich eine Hausärztin oder ein Hausarzt als erste Anlaufstelle bei Beschwerden wählen sollten. Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU, die heute in Leipzig erwartet wird, erhofft sich davon mehr Effizienz im Gesundheitssystem, berichtet Dietrich Karl-Meurer aus unserem Hauptstadtstudio.
Es ist das erste öffentliche Treffen der neuen Bundesgesundheitsministerin Nina Warken mit der Ärzteschaft. Im Gepäck hat sie gleich ein großes Vorhaben, das sogenannte Primärarztsystem, wie es im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen ist. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten schneller und gezielter zu versorgen. Zunächst über die Hausarztpraxis, erklärt die Ministerin.
Das Primärarztsystem soll beinhalten, dass jemand, der eine Behandlung braucht, zunächst sich an den Hausarzt wendet. Die kennen ja die Menschen sowieso immer am besten und können auch gut einschätzen. Und der Hausarzt muss dann eben sehen, kann er weiter behandeln oder bedarf es einer Behandlung durch den Facharzt.
Dabei soll es auch Ausnahmen geben, etwa für Augenärzte oder Gynäkologen. In Leipzig will die CDU-Politikerin mit den Ärztinnen und Ärzten über das Konzept ins Gespräch kommen. Unterstützung kommt vorab von Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Er sieht in dem Modell eine Chance, unnötige Arztbesuche zu vermeiden.
Wir versprechen uns davon, dass redundante, überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte, bei denen nur festgestellt wird, dass der Patient da zu dem Zeitpunkt gar nicht an der richtigen Stelle war, überflüssig werden und nicht mehr erforderlich sind und damit wieder Platz und Zeit gewonnen wird für diejenigen, die es brauchen.
Skeptisch ist er allerdings gegenüber einer Termingarantie beim Facharzt als Anreiz für das neue System. Kritik kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vorstand Eugen Brüsch warnt, viele Hausarztpraxen seien heute schon überlastet. Ein neues System könnte das Problem verschärfen. Außerdem stehe die Mehrheit der Bevölkerung dem Konzept kritisch gegenüber. Zwei Drittel der Deutschen glaubten nicht daran, dass sich damit die Versorgung der Patienten verbessere und sich Kosten in Milliardenhöhe einsparen ließen. Zudem weckt die Idee des Primärarztsystems bei vielen Erinnerungen an die ungeliebte frühere Praxisgebühr. Diese sollte ebenfalls Hausarztbesuche fördern. Stattdessen führte sie zu mehr Bürokratie und wurde 2012 schließlich wieder abgeschafft. Gesundheitsministerin Warken betont jedoch, das neue Modell sei kein Rückschritt, sondern
ein Schritt nach vorne zu mehr Zielgenauigkeit und auch einer besseren Versorgung und einer schnelleren Versorgung.
Auch die angespannte Finanzlage im Gesundheitswesen spielt bei dem Vorhaben eine Rolle. Die Ministerin verspricht,
das Ziel ist, keine weiteren Belastungen der Menschen, keine Beitragssteigerungen, eine gute, qualitativ gute Versorgung.
Das geplante Primärarztsystem. Beim Deutschen Ärztetag in Leipzig dürfte es für reichlich Gesprächsstoff sorgen.
Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer war das. Was dieses System bringen kann, wie es funktionieren soll, all das frage ich in einer halben Stunde auch den Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Nach den 7 Uhr Nachrichten sind wir verabredet zum Gespräch.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
5,52 Euro für ein T-Shirt. Anbieter wie Shein oder Temu werben auf ihren Websites mit solch niedrigen Preisen, Rabattaktionen oder auch mit schnellem Versand. Die Online-Plattformen werden immer beliebter. Die EU geht jetzt gegen den Online-Händler Shein vor. Und das ist ein Thema, was ich besprechen kann mit unserer Wirtschaftsredakteurin, mit Lisa Spernemann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau wirft die EU dem Billiganbieter denn vor?
Also die Liste ist relativ lang, wenn man sich die mal anguckt. Es geht im Kern um Praktiken, die gegen das Verbraucherrecht verstoßen. Aus Sicht der EU-Kommission und dem CPC-Netz, das ist das Europäische Netz für Zusammenarbeit und Verbraucherschutz. Und zu diesen Praktiken gehört laut EU-Kommission unter anderem, dass Informationen über die gesetzliche Rückgabe und Rückerstattungsrecht fehlen oder dass Kunden unter Druck gesetzt würden, einen Kauf abzuschließen, etwa durch Kauf-Deadlines. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die in dieser Mitteilung aufgelistet sind. Shein habe jetzt einen Monat Zeit, geht daraus hervor, zu reagieren und Lösungsvorschläge zu machen. Also da wird jetzt auf eine Reaktion von Shein gehofft und gesetzt.
Nun kam ja, wie reagiert der Online-Händler Shein da drauf? Gucken wir erstmal da drauf.
Der zeigt sich insgesamt kompromissbereit, verwies laut Nachrichtenagentur dpa auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den EU-Behörden. Und da heißt es dann auch weiter, der Konzern wolle vorzeigen, dass man sich zum Einhalten des EU-Rechts bekenne. Also da Kompromissbereitschaft von dem Online-Händler Shein. Online-Plattformen wie Temu oder Shein sind zuletzt ja sehr, sehr stark gewachsen, sind immer bekannter geworden. Die Nachfrage steigt, wie man sieht. Da scheint auch das Konzept ein Stück weit aufzugehen. Das sind ja Anbieter von besonders günstigen Produkten und die Strategie, die dahinter steckt, ist, dass alles in einer Lieferkette, in einer Hand ist. Also, dass von der Produktion bis zur Lieferung zum Kunden alles zum Beispiel bei Shein gemacht wird. Und das scheint eben aufzugehen, dadurch, dass die Produkte dann auch am Ende so günstig sind.
Und dass die Nachfrage steigt, also immer mehr Päckchen von Shein oder Temu nach Europa kommen, was bedeutet das für den Handel?
Ja, unterm Strich ganz klar mehr Konkurrenz, Billigangebote, wie du hast es ja eingangs gesagt, ein T-Shirt für 5-6 Euro, die locken aus Verbrauchersicht. Durch US-Zölle könnten jetzt auch mehr Produkte künftig nach Europa kommen, weil sie zu teuer sind in den USA, vermuten Experten, dass wir jetzt eben hierzulande mehr Temu und Shein-Pakete sehen könnten. Das wäre jetzt eine direkte Folge. Und das bedeutet eben natürlich auch für die regionalen Anbieter, dass es da mehr Konkurrenz auf dem Markt gibt. Und der Onlinehandel hat zuletzt zugelegt. Das sieht man auch. Die Menschen bestellen wieder mehr im Netz insgesamt. Und das bedeutet insgesamt dann auch ein deutlich höheres Paketaufkommen.
Diskutiert wird da eine sogenannte Paketpauschale. Was hat es damit auf sich?
Also es könnte in Zukunft eine solche Pauschale auf den Weg gebracht werden, um diesen Mehraufwand zu finanzieren, eben dadurch, dass es so viele Pakete gibt. Wenn wir uns das mal in Zahlen angucken, dann sieht man, es gibt Millionen Pakete, die in die EU geliefert werden, und zwar täglich. Und da ist jetzt eine Pauschale im Gespräch in Höhe von bis zu 2 Euro.
Lisa Splanemann war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, 18 bis 22 Grad soll es heute geben, sagen die Meteorologen. Vielleicht mit ein ganz klein bisschen Regen später am Tag, auf jeden Fall aber böigen Wind. Die Temperaturen im Moment zwischen 6 und 11 Grad in Berlin, 6 Grad haben wir in Frankfurt-Oder und 10 in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der B96A Berlin Richtung Marlow. Zwischen Kleinzieten und der B96 liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der B103 Pritz-Walküritz weiterhin. Zwischen Schönebeck und Gantikow sind entlaufene Pferde unterwegs. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts. Und Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Aktuell ist noch zur S-Bahn wegen einer Störung an einem Bahnübergang in Mahlsdorf. Gibt es bei der S5 Verspätungen und Ausfälle. Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Mahlsdorf und Westkreuz angeboten werden. Den Livestream im rbb24-Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
20 vor 7 ist das.
rbb24-Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dortenhardt bin ich. Hallo, guten Morgen. Mittlerweile werden in Deutschland bei jedem Kirmesumzug und jeder Laufveranstaltung große Poller in den Straßen aufgestellt. Sicherheitsmaßnahmen und eine Reaktion auf Ereignisse wie im Februar, als in München ein Auto in eine Gewerkschaftsdemo fuhr. Und Ähnliches ist jetzt in Liverpool passiert. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In Liverpool ist am Abend ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, als tausende Fußballfans die Meisterschaft des FC Liverpool gefeiert haben. Laut Behörden mussten 27 Verletzte ins Krankenhaus. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Verletzte wurden vor Ort behandelt. Ein 53-jähriger Brite wurde festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Terrorakt aus. Aus London Gabi Biesinger.
Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne. Die stellvertretende Polizeipräsidentin der Merseyside Police nannte keine Einzelheiten zum Hintergrund der Tat, erklärte aber, man gehe von einem isolierten Fall aus, suche keine weiteren Beteiligten und ermittle nicht wegen Terrorverdachts. Der britische Premierminister Keir Starmer und die Innenministerin hatten auf der Plattform X von einem schockierenden Vorfall geschrieben.
In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Die Kirchen in Deutschland lehnen den von Bundesinnenminister Dobrindt angekündigten zweijährigen Stopp des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge ab. Der Hamburger katholische Erzbischof Heese sagte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, das sei ethisch fragwürdig und wirke sich auch negativ auf die Integration aus. Kritik kommt auch vom Flüchtlingsbeauftragten der evangelischen Kirche in Deutschland, dem Berliner Bischof Stäblein. Er betonte, es sei ein Gebot der Nächstenliebe, dass Menschen nicht über Jahre hinweg von ihren engsten Angehörigen getrennt bleiben. Das Bundeskabinett will morgen das Aussetzen des Familiennachzugs beschließen. Der Gesetzentwurf braucht auch eine Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird am Vormittag in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Partzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. In Berlin werden durchschnittlich pro Tag etwa 50 Verkehrsverstöße mit Fahrzeugen von Diplomaten begangen. Das schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Zahlen der Polizei. Demnach ist 2024 die Gesamtzahl dieser Verstöße auf fast 18.300 gestiegen. Das seien 10% mehr als im Vorjahr. Die meisten Strafzettel gab es für Fahrer der Botschaft Saudi-Arabiens, gefolgt von den USA. Meistens waren die Autos falsch geparkt oder die Fahrer zu schnell unterwegs. Diplomaten können dafür nicht belangt werden. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann am Abend das Relegationsrückspiel in Elversberg mit 2:1. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig haben die deutschen Turnerinnen überraschend Silber gewonnen. Das Team um Jungstar Helen Kefritsch kam hinter Titelverteidiger Italien auf Platz 2. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte heute 18 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 8 und in Adlershof 10 Grad, in Frankfurt Oder 6 und in Doberlug-Kirchhain 13 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad die höchsten Werte morgen. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio, ich grüße Sie. Während sich in der deutschen Politik und vor allem beim Bundeskanzler Friedrich Merz spürbar der Ton ändert, was die Situation im Gazastreifen angeht, werden dort nun erste Hilfsgüter verteilt, allerdings von einer Stiftung, deren Art der Verteilung umstritten ist. Darauf und auf die Stimmung in Israel wollen wir gucken mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Berlin und Brandenburg.
Was ist das für eine Organisation, die Gaza Humanitarian Foundation, die da jetzt offenbar erste Hilfsgüter verteilt?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Firma ist nicht unbedingt oder diese Stiftung ist nicht unbedingt transparent. Was wir wissen ist, dass sie im Februar, also erst vor wenigen Monaten in Genf gegründet worden ist, eine Stiftung, die wohl von US-Firmen mitgegründet worden ist, und sie hat, und so steht es im Stiftungszweck, eben dann auch den Sinn, sie soll humanitäre Ziele verfolgen, die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Unterkünften. Das klingt eigentlich nicht schlecht, nur sie hat jetzt begonnen zu arbeiten, und das Konzept, das sie hat, dass sie mit 4 Verteilzentren ausschließlich im Süden des Gazastreifens Nahrungsmitteln und auch humanitäre Hilfe verteilt, das ist sehr, sehr umstritten, weil das natürlich bedeutet, dass die Menschen konzentriert werden auf einem Bereich im Gazastreifen, und es gibt massive Kritik, vor allem von den Vereinten Nationen, weil die eben sagen, dass diese Handhabe der humanitären Hilfe letztlich dazu führen könnte, dass die Menschen im Gazastreifen zwangsvertrieben werden. Es ist auch Israel wohl mit dabei, die sehr darauf gedrängt haben, dass diese Stiftung gegründet wird und dass die Stiftung die Aufgabe übernimmt, die bisher andere Hilfsorganisationen, vor allem UN-Organisationen, übernommen hatten. Und da ist ein weiterer Widerspruch, weil nämlich eigentlich nach dem Völkerrecht eine Kriegspartei, und das ist ja Israel, nicht daran beteiligt werden kann, die humanitäre Hilfe zu verteilen. Also das wäre völkerrechtswidrig. Also wie gesagt, besonders transparent ist das Ganze nicht, und sie haben jetzt mit Arbeit begonnen. Man wird gucken müssen, wie es dann wirklich funktioniert.
Und die formulierten Erwartungen zumindest sind hoch. 60% der Bevölkerung im Gazastreifen will man erreichen. Ist das denn realistisch?
Also nach meiner Einschätzung ist es nicht realistisch, und das größte Problem, glaube ich, sind wirklich diese Zahl 60%, denn 60% heißt, dass wir noch 40% haben, die nicht erreicht werden bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit diesen 40%? Und ich hatte gestern die Möglichkeit, wirklich mit einigen Vertretern von Hilfsorganisationen zu reden, unter anderem auch mit Vertretern von Cadus. Das ist eine Berliner Firma, die auch vor allem Rettungssanitäter momentan in den Gazastreifen schickt, und da wurde mir ganz klar auch gesagt, dass ein Problem eben ist, dass viele kriegsversehrte, immobile Menschen, dass die natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit haben, zu diesen Verteilzentren zu kommen. Also 60% halte ich nicht für realistisch. Es ist eine Firma, die jetzt beginnt zu arbeiten, die keine Expertise hat, was dieses Kriegsgebiet anbelangt. Expertise, die sich die anderen Hilfsorganisationen, vor allem die Vereinten Nationen, natürlich über viele Monate auch erworben haben. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Das ist auf dem Tableau jetzt schön formuliert. Mit den 60%, ich halte es für nicht realistisch.
Gleichzeitig hat jetzt der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, dass es Neues gebe zu den Geiseln, die Hamas ja immer noch im Gazastreifen festhält. Worum geht's da?
Ja, das wissen wir nicht genau. Es gibt ein Video, wo er eben diese Ankündigung gemacht hat. Wir haben aber jetzt noch nichts gehört, was das sein könnte. Es wird auch hier in den Medien wirklich gerätselt, was ihn bewogen hat, hier so einen, ja, wenn es um Geiseln geht, möglicherweise einen Erfolg auch zu verkünden, dass Geiseln, dass eine Rettungsaktion läuft. Das wäre aber sehr, sehr fahrlässig aus seiner Sicht. Das sagen auch die Geheimdienste. Denn man weiß, dass eigentlich bis zum letzten Moment, bis Geiseln nicht befreit sind, man eigentlich nicht darüber sprechen sollte. Der Ministerpräsident hält sich nicht daran. Also es ist ein Thema, über das hier auch in den Medien wirklich heftig gerätselt ist. Also wir können hier noch keinen Vollzug melden.
Gestern war der sogenannte Jerusalem-Tag. Da marschieren jüdische Nationalisten durch Jerusalem. Und der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat dabei das Gelände der Al-Aqsa-Moschee besucht. Können Sie noch mal erklären, warum das so eine Provokation ist?
Also vielleicht kurz zu dem Jerusalem-Tag. Das ist der Tag, an dem die nationalen und nationalistischen Juden, Israelis hier einfach die Annektierung des Westjordanlandes, vor allem von Ost-Jerusalem, eben feiern. Und Sie haben es richtig gesagt, da gibt es immer einen sehr, sehr umstrittenen Zug zum Al-Aqsa-Gelände, zum Tempelberg oder Haram al-Sharif, wie er auf Arabisch heißt. Weshalb ist das so umstritten? Dieses Gelände ist das drittheiligste oder drittwichtigste Heiligtum für Muslime nach Mekka und Medina. Der Legende nach ist der Prophet Mohammed von dort eben in den Himmel mit einem Pferd aufgestiegen. Es gibt einen Fußabdruck, der auf diesem Gelände dies darlegen soll. Und deshalb ist es für die Muslime heilig. Und eigentlich ist es Juden verboten, dass sie dort eben feiern. Es ist sogar der Zugang sehr, sehr eingeschränkt für Juden. Aber daran halten sich eben an diesem Jerusalem-Tag vor allem die nationalistischen Juden. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, vor allem der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, nicht. Und das ist natürlich eine immense Provokation für die Muslime.
Julio Secador sagt das. Und er ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Wir haben auf die Situation dort und vor allem aber auch im Gazastreifen geguckt. Um 6.51 Uhr jetzt. Es gibt Dinge, von denen vermutlich die meisten nicht unbedingt ein echtes Video sehen wollen. Und dazu gehört es, dass ein Auto in einer Straße voller Menschen plötzlich in diese Menschen reinsteuert und etliche erfasst. Genau das ist gestern in England passiert, nach der Meisterfeier des FC Liverpool. Zum Glück hat es keine Toten gegeben. Wie die Situation bei den Verletzten ist, das fasst unsere Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger zusammen.
Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt, 20 konnten vor Ort behandelt werden, 27 sind im Krankenhaus. Zwei Menschen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Insgesamt wurden 4 Kinder verletzt. Und die Feuerwehr hat außerdem geschildert, dass 4 Menschen unter dem Fahrzeug eingeklemmt waren, als sie ankamen. Und die mussten sie dann erstmal befreien. Also angesichts der Bilder, die man da sieht, ist es äußerst glimpflich ausgegangen. Aber es gab eben auch viele Schilderungen, wie traumatisierend das für die Menschen war, die das beobachtet haben und vielleicht nur knapp diesem Auto entkommen sind. Fans, die nicht aufhören konnten zu weinen und völlig außer sich waren. Eben noch ein fröhliches Fest und plötzlich die Hölle auf Erden, so hat es einer der Augenzeugen geschildert. Und es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, auch für diese Fans psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Polizei geht bei dieser Tat nach eigenen Angaben von einem Einzelfall aus, ermittelt nicht wegen Terrorverdachts. Sie hat den Fahrer des Autos festgenommen. Einen, so formulierte es eine Polizeisprecherin, 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool.
Was ungewöhnlich war, war, dass die Polizei eben Einzelheiten zum Alter, zur ethnischen Identität und zur Nationalität des Fahrers fast unmittelbar nach der Tat veröffentlicht hat. Eben vermutlich, um Spekulationen in den sozialen Netzwerken vorzubeugen, dass es sich hier um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könnte. Das hat die Polizei aus dem Anschlag in Southport gelernt, im vergangenen Jahr, als 3 kleine Mädchen von einem inzwischen verurteilten Angreifer in einer Tanzschule getötet wurden und sich in Windeseile eben im Netz die falsche Theorie verbreitete, es habe sich bei diesem Täter um einen Geflüchteten gehandelt. Und danach hatte es tagelang Unruhen von rechten Randalierern überall im Land gegeben. Warum der Mann in die Menschenmenge der Fans gefahren ist, das weiß man noch nicht. BBC-Reporter Daniel Sanford, der hat sich eine ganze Reihe von Videos des Vorfalls angeguckt, die im Netz kursieren. Und er beschreibt es so, dass es nicht so ausgesehen habe, als dass das Auto direkt in die Menge gerast sei, sondern sich erst langsam und tastend fortbewegt hätte. Und dann sei irgendwas passiert, der Fahrer habe dann plötzlich aufs Gas getreten, sei durch die Menge gerast und man habe gesehen, eben wie Menschen von dem Fahrzeug abprallten. Da warten wir also noch auf Aufklärung, wie das genau abgelaufen ist.
Gabi Biesinger sagt das, unsere London-Korrespondentin nach der Fahrt in eine Menschenmenge in Liverpool.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Macy Gray, das ist die Frau mit der unverwechselbaren, rauchig-kehligen Soul-Stimme. Ihr erstes Album, On How Life Is, war vor 25 Jahren ein großer Erfolg. Gestern Abend hat sie das erste von drei Deutschlandkonzerten auf ihrer Jubiläumstour gegeben und Alexander Soyer war für uns im Admiralspalast dabei. We are going down, cause you're always getting high, and your crumbs of love.
Macy Grays rauchig heiseres Timbre, ihr unverkennbares, wunderschön schnarrendes Soul-Organ. Mehr braucht es eigentlich fast nicht, um ihr Publikum zu begeistern. Erst recht nicht, wenn sie sich auf ihre berühmtesten Lieder verlässt, mit denen sie vor etwas über 25 Jahren über Nacht zum Star wurde. Ihr bis heute größter Hit, I Try, ist eine der schönsten Soul-Liebesballaden der 1990er Jahre und war damals die zweite Single-Auskopplung ihres Debütalbums On How Life Is. Macy Gray hat eine riesige Fangemeinde, auch in Deutschland, aber das hat leider nicht gereicht, den Admiralspalast ordentlich zu füllen. Gerade mal die Hälfte der Sitze sind besetzt, als Macy Gray auf die Bühne tritt. Allzu lange braucht Macy Gray allerdings nicht, die Stimmung im halbleeren Saal zu retten. Erst leise und dann immer kraftvoller rührt sie ins Mikro, tänzelt über die Bühne und wirkt dabei wie eine weise alte Seele und gleichzeitig wie ein verspieltes, süßes Kind. Ihre Stimme und ihre Songs gehen unter die Haut, ihre Musik wird live noch lebendiger. Im ersten Teil der Show stellt sie mit ihrer neuen Stammband The California Jet Club ihr neues Album The Reset vor, bevor die eigentliche Jubiläumsfeier ihres Debütalbums On How Life Is beginnt. Tonight we celebrate the 25th anniversary of my very first album, How Life Is. We're going to play the whole album for you. I just want you to close your eyes and dance with me. Are you ready? Kein Song ihres ersten Albums On How Life Is wird natürlich ausgelassen, aber ihren größten Hit I Try, die Nummer 4 der Platte, spart sie sich natürlich trotzdem auf bis zum großen Finale dieses groovigen Jubiläumskonzerts, das auch in einem halbleeren Saal zum wohligen, runden und vollen Soul-Erlebnis wurde.
Macy Gray, gestern Abend in Berlin. Alexander Soyer hat dazu gehört.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert. Alchimia. Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Werbung.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute... Wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/Nachhaltigkeit.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Berner Schoninger.
Brandenburg, A13, Berlin Richtung Dresden. Zwischen Bronco und Großräschen gibt es Behinderungen durch einen defekten LKW. Vorsicht auf der B103 Pritzwalk-Küritz. Hier sind weiterhin entlaufene Pferde unterwegs, und zwar zwischen Schönebeck und Gantikow.
Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Erdesenstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts sowie auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt und zur S-Bahn wegen einer Störung an einem Bahnübergang in Mahlsdorf gibt es bei der S5 Verspätungen und Ausfälle.
7 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dartanat hier. Schönen guten Morgen. Jubelnde Menschen sieht man auf den Bildern von gestern Nachmittag aus Liverpool. Da ließen sich die Spieler des FC Liverpool im offenen roten Doppeldeckerbus durch die Stadt fahren als frisch gebackene Fußballmeister. Wenig später dominieren dann die Bilder von Rettungssanitätern. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In Liverpool ist am Abend am Rande der Meisterfeier vom FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nach eigener Darstellung nicht von einem Terrorakt aus. Bei dem Vorfall wurden mindestens 2 Menschen schwer verletzt, darunter ein Kind. Insgesamt seien 27 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Weitere gingen selbst ins Krankenhaus. Die Ermittler nahmen den Fahrer des Autos fest, einen 53-jährigen Briten aus der Gegend von Liverpool. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. In der SPD gibt es Kritik an der Ankündigung von Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kreml-Chef Putin eine friedliche Lösung anstrebe. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas